Nachdenkseiten. Die kritische Website. Die Sprachlosigkeit der Linken von Tobias Riegel. Welche Linke wollen wir? Fragte eine prominent besetzte Konferenz in Berlin. Diese Linke lieber nicht, möchte man provokant antworten. Zum einen ist der Begriff links inzwischen umgedeutet und entwertet, er stiftet nur noch Verwirrung. Zum anderen schreckte die Unfähigkeit der Diskutanten, eine mitreißende Kommunikation zu entwickeln. Aufstehen, der Elefant im Raum, wurde weitgehend ignoriert. Ein Trauerspiel. Die Konferenz »Welche Linke wollen wir?« in der Berliner Schaubühne am Sonntag war Paradebeispiel für die Begriffsverwirrungen und Sprachlosigkeiten, in die sich das einst links genannte Lager hineinmanövriert hat. Nach drei ausgedehnten Podiumsdiskussionen mit Prominenten und internationalen Gästen ließe sich ketzerisch sagen, diese Linke wollen wir nicht, denn sie kann nicht einmal ihre eigene Daseinsberechtigung verständlich und mitreißend formulieren. Viel lässt sich bereits an der Sprache festmachen. Die Vokabel links hat durch aggressive mediale Umdeutung seine Aussage verloren. Der Begriff stiftet nur noch Verwirrung und wirkt destruktiv. Wer also an dem Wort festhält und es sogar prominent im Konferenztitel platziert, fördert die Begriffsverwirrung und damit die Sprachlosigkeit. Ein Beispiel unter vielen lieferte ein Dialog zwischen dem Ökonom Heiner Flassbeck und der linken Chefin Katja Kipping, der daran scheiterte, dass beide Seiten jeweils nicht wussten, wer oder was mit Linken gemeint ist. Die gleichnamige Partei, außerparlamentarische Open-Border-Aktivisten, das links-grün-liberale Milieu, Sarah Wagenknecht oder Teile der SPD? In so manchem Medium wird links mittlerweile mit Freihandel und Staatsfeindlichkeit gleichgesetzt oder mit der Verteidigung der Bundesregierung gegen rechte Wutbürger. Und wer ist eigentlich das im Konferenztitel adressierte »Wir«? Spaltung des linken Lagers wird vernebelt. Das ehemals links genannte Lager ist tief gespalten. Grob zugespitzt und neben vielen anderen Konflikten in globalistische Anhänger der Open-Border-Philosophie einerseits und Bewahrer des National- und damit des Sozialstaats andererseits. Diese Kluft wurde bei der Konferenz jedoch weitgehend vernebelt. Zumindest wurde das durch Dramaturgie und Moderation versucht. So fand sich etwa in der Runde zur Einwanderungs- und Asylpolitik kein konsequenter Kritiker der offenen Grenzen für alle. In einer mittlerweile gewohnten, hochemotionalen Einigkeit warfen sich hier Berenice Bölo, Naika Furutan und Klaus Vogel die moralisch aufgeladenen Bälle zu. Moderatorin Vanessa Wu konnte sogar verkünden, das Sozialstaat-Argument komme beim Thema Zuwanderung aus der rechten Ecke. Der Sozialstaat und damit auch der Nationalstaat als Verteidiger sozialer Errungenschaften hatte ohnehin einen schweren Stand auf allen Podien der Konferenz. Auffällig war, dass echte Debatten vermieden wurden. Zwar waren, außer bei der homogen besetzten Migrationsrunde, durchaus verschiedene Sichtweisen auf den Podien vertreten. Auch waren mit Heiner Flassbeck und Sergio Coronado Personen anwesend, die einen Gegenpol zur inhaltlich dominanten Gruppe um die auch geladene linken Chefin Katja Kipping hätten bilden können. Doch die Diskutanten gingen nicht konfrontativ aufeinander ein, sondern referierten weitgehend nebeneinander her. Ein Brückenbauer zwischen den sich über weite Strecken verständnislos und sprachlos gegenüberstehenden Lagern war ausgerechnet der französische Soziologe Didier Eribon. Er brach eine Lanze sowohl für den von der Moderation als Nationalisten diffamierten Jean-Luc Mélenchon als auch für die Themen der Identitätspolitik. Er argumentierte scharf gegen Merkels Europa, aber ebenso scharf für eine europäische Gemeinschaft, die den Neoliberalismus abwirft. Der linke Kampf gegen den Nationalstaat. Die beiden extremsten Pole, sowohl was die Inhalte als auch was die intellektuelle Redlichkeit anbelangt, waren dagegen der kroatische Autor Sreko Horvat und die französische Abgeordnete Danielle Obono von La France Insoumise. So wollte Horvath in einer peinlich lässigen Haltung den Nationalstaat als gestrig und illusorisch begraben und forderte praktisch eine Kapitulation vor internationalen Konzernen. Damit befand er sich auf der dominanten, von Dramaturgie und Moderation angepeilten Linie. Obono dagegen verteidigte vehement die nationalen Parlamente als jene Orte, wo der konkrete und reale Kampf für soziale Verbesserungen stattfinden kann. Und sie verwies darauf, dass der Ruf nach internationalen Lösungen oft reine Ablenkung darstellt und dass durch diese Taktik ein nationales Vorpreschen einzelner Länder abgewürgt werden soll. Das nationale Parlament als realer Ort des Kampfgeschehens, die Verteidiger des Nationalstaats haben mit diesem starken Symbol eindeutig den Vorteil des Konkreten in ihrer Argumentation. Denn was können die Globalisten und Open-Border-Aktivisten dem konkret entgegensetzen? Welche Vision von einer die Wirtschaft kontrollierenden und die Bürger beschützenden Institution schwebt ihnen vor, wenn der Nationalstaat erst überwunden ist? Man weiß es nicht, denn zu dem Punkt, an dem Gegner des Nationalstaats realistische internationale Alternativen skizzieren würden, dringt die Debatte meist gar nicht vor. Schützt der IWF den Sozialstaat? Am nächsten kam die Konferenz am Sonntag diesem Punkt, als Naika Furutan fabulierte, der Sozialstaat könne nach der Zerstörung des Nationalstaats von dem Internationalen Währungsfonds vergleichbaren Institutionen beschützt werden. Man war angesichts solcher Weltfremdheit kurz sprachlos. Und glaubt man der Moderatorin Tanja Martini, so taugt die Forderung nach einem Zurück zum Sozialstaat möglicherweise gar nicht im Kampf gegen den Rechtsruck, denn beruht dieses Phänomen überhaupt auf Ungleichheit? Die Zweifel an der These von der Ungleichheit als Ursache des Rechtsrucks wurden am Sonntag mit dem bekannten Argument flankiert, die AfD-Wähler seien ja gar nicht alle arm. Die referierten Zahlen zur materiellen Sicherheit vieler AfD-Wähler stimmen wahrscheinlich. Aber sind sie für die Frage nach der auch unbewussten Wirkung von Ungleichheit relevant? Muss man arm sein, um Angst vor Armut zu entwickeln? Wird nicht dabei ignoriert, dass auch irrationale Ängste vor einem erst drohenden Abstieg sehr reale Ängste hervorrufen? Und wie können sich links nennende Akteure eine solch neoliberale und die Ungleichheit negierende Argumentation unterstützen? Mit den Abstiegsängsten gelangt man zu einem weiteren Problem der Vermittlung fortschrittlicher und sozialer Politik. Sollte das Irrationale ernster genommen werden? Und werden sich die fortschrittlichen Inhalte so lange nicht medial durchsetzen, solange dem linken Populismus abgeschworen wird? Diese Strategie und die allseits diffamierten Wutbürger wurden am Sonntag immerhin von der französischen Abgeordneten Obono verteidigt. Die Wut der Bürger ist berechtigt. Wir müssen mit einer Sprache der Hoffnung ihre Herzen erreichen und mit einer neuen Art der Politik. Man möchte anfügen, aufstehen, übernehmen Sie. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.